Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sie hören die Ouvertüre zum Fliegenden Holländer, wie sie eine schlechte Chorkapelle morgens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt. Von Paul Hindemith. Ein Konzert von Dilettanten
stimmt auch nicht gerade jeder Ton.
Wie bei echten Musikanten,
ihnen selbst gefällt es schon.
Johann Nepomuk Nestroy.
Der Dilettant nimmt das Dunkle für das Tiefe, das Wilde für das Kräftige, das Unbestimmte für das Unendliche, das Sinnlose für das Übersinnliche.
Friedrich Schiller.
Wer das Schöne weder weiß noch fühlt, ist ein Tropf. Wer es fühlt, ein Liebhaber. Wer es weiß, ein Kunstphilosoph. Wer, was er davon fühlt und weiß, auszuführen strebt, ein Dilettant. Wer es ausführt, ein Künstler.
Franz Grillparzer.
Wohl gibt es Dilettanten, die mehr Ideen in Bewegung setzen als die gründlichsten Fachmänner.
Georg Brandes.
Vom Nutzen und Nachteil des Dilettantismus für die Künste. Ein Feature von Hans von Trotha.
Dilettantismus.
Das Wort ist im Verruf,
schreibt Jakob Burckhardt um 1900.
Und zwar von den Künsten her, wo man entweder nichts oder ein Meister sein muss.
Goethe hatte 100 Jahre früher zwar immerhin konzidiert,
er steuert der völligen Rohheit.
Vor allem aber befunden,
beim Dilettantismus ist der Schaden immer größer als der Nutzen.
Damit hat Goethe zusammen mit Klassikerkollege Schiller dem 19. Jahrhundert das antagonistische Modell in die Wiege gelegt, nach dem ein schlecht beleumundeter Dilettantismus der Meisterschaft gegenübersteht, sei es in der Kunst, in der Wissenschaft oder im Handwerk. So sinniert Goethe auch über das Wort Pfuschen.
Ein später erfundenes Wort, bezieht sich auf Handwerk. Der Dilettant verhält sich zur Kunst wie der Pfuscher zum Handwerk.
Verfolgt man den Begriff Dilettantismus allerdings weiter zurück, landet man im frühen 18. Jahrhundert.
Genauer im Jahr 1734. In diesem Jahr gründet sich in London eine Gesellschaft, die der scharfzüngige Horace Walpole so charakterisierte.
Ein Club mit zwei Voraussetzungen, nämlich dass man in Italien und dort betrunken war.
Die Rede ist von der Society of Dilettanti.
I think in 1732 when the Dilettanti started off.
Die Dilettanti fingen 1732 an als Gruppe junger Männer, die in Italien waren.
Charles Seebeck Montefiore ist derzeit, also im Jahr 2023, erster Sekretär der Society of Dilettanti. Die gibt es immer noch.
And I'm absolutely sure in those early days there was a lot of drink consumed and wildness in behavior. But fairly early on,
es wurde viel getrunken und ging einigermaßen wild zu. Aber die Dilettanti hatten früh ernsthafte Ambitionen. Sie haben Geld für archäologische Expeditionen besorgt, Tempel ausgegraben, vermessen, gezeichnet und publiziert. So verbreiteten sie die klassische Antike und beförderten deren Wiederentdeckung.
Distinguishing between Greek art and Roman art.
Eine exklusive Gruppe.
Es sind immer nur 60.
Junge Mitglieder der englischen Upper Class, die sich in Rom für die Kultur der Antike begeisterte, schloss sich unter dem selbstbewusst gewählten Namen Dilettanti zusammen.
Solche Zusammenschlüsse waren im London des 18. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches.
Samuel Johnson described George in London as a world of clubs and societies of which the Dilettanti, the Society of Antiquaries and others were key examples.
Samuel Johnson hat das damalige London als eine Welt der Clubs und Gesellschaften beschrieben. Er meinte damit, dass Männer und Frauen sich zusammentaten, um historische oder auch politische Interessen zu befördern.
Der kanadische Kunsthistoriker Matthew Reeve hat in einer umfangreichen Dissertation eine andere Vereinigung der Epoche und ihr ästhetisches Programm als Zeichen der Zeit interpretiert, das sogenannte Committee of Taste oder Strawberry Committee um den soeben schon zitierten Horace Walpole.
Einzige Aufgabe dieses Komitees, war die Planung und Gestaltung von Walpoles Landsitz Strawberry Hill im Süden Londons, dem ersten neogotischen Bau der Architekturgeschichte.
Das Strawberry Committee war formal keine Gesellschaft, eher eine lose Gruppe von Freunden, mit denen Walpole Strawberry Hill und andere Gebäude entwarf. Der Name war eine ironische Antwort auf die etablierten Societies.
Matthew Reeve geht es dabei noch um etwas anderes, tiefer liegendes.
The 18th century witnessed profound changes in art and architecture and human sexuality.
Das 18. Jahrhundert erlebte Veränderungen in der Kunst, in der Architektur und in der Sexualität. Mich hat das als Ausdruck tiefergehender Veränderungen am Anfang der modernen Welt interessiert. Die Protagonisten der Gotik in England, vor allem Horace Walpole und sein Kreis, gehörten einer sexuellen Gruppierung an, die neu war, dem dritten Geschlecht. Das definierte sich über sexuelle Beziehungen mit anderen Männern, eine neue queere Identität, die in gewisser Weise die Erfindung der Homosexualität im 19. Jahrhundert vorwegnahm. Die Gotik, die diese Männer propagierten, wurde als Opposition zum etablierten neoklassischen Palladianismus betrachtet, als Gegenentwurf. So gesehen war Strawberry Hill ein Laboratorium nicht nur für eine neue Architektur, sondern auch für eine neue Sexualität, für eine neue Art zu sein.
But also a new style of sexuality, a new style of being.
Strawberry Hill mit seinem extravaganten neogotischen Fantasieschloss, ein Gegenentwurf zum programmatischen Klassizismus der etablierten, einflussreichen, heteronormativ traditionellen Society of Dilettanti?
Yes, it certainly is. And indeed, many commentators in the 18th century and afterward read it in this very way.
Ja, so wurde es verstanden. Kritiker von Walpoles Gotik erkannten die neue oppositionelle Ästhetik. Während der Klassizismus als maskulin und ungekünstelt betrachtet wurde, galt das Gotische als etwas Feminines, etwas für Frauen oder für Männer des dritten Geschlechts.
Men of the third sex, who were of course its greatest patrons.
Dilettanten waren sie alle, die Propheten der neuen Gotik wie die eines neuen Klassizismus. Walpole war als Earl of Oxford zunächst einmal vor allem Erbe, weder Architekt noch Gartenarchitekt, auch wenn er den Garten um seine gotische Baufantasie ebenfalls designte. Und er machte die von ihm selbst entworfene Kulisse eines gotischen Schlosses der Effekte zum Schauplatz einer folgenreichen Innovation der Literaturgeschichte. Als dilettierender Autor schrieb der dilettierende Landschaftsgärtner und Architekt mit Das Schloss von Otranto die erste Gothic Novel.
Auf Deutsch den ersten Schauerroman.
Gebäude, Gärten, Romane, Gedichte und Zeichnungen sowieso, vom Musizieren einschließlich Komponieren ganz zu schweigen. Im 18. Jahrhundert wurde dilettiert, was die Künste hergaben. Und das mit großer Selbstverständlichkeit und ebenso großem Selbstbewusstsein.
Es war eine Zeit der Umbrüche, der Neuerungen. Und wer etwas Neues macht, ist immer erst einmal Dilettant oder Dilettantin. Außerdem formierte sich eine neue Gesellschaftsschicht zwischen dem Adel und den von ihm unmittelbar Abhängigen, das Bürgertum. Vieles, wie zum Beispiel der in seinen Formen die Natur nachahmende Landschaftsgarten oder neugotisches Bauen, aber auch ein radikaler Klassizismus in der Architektur war neu. Das konnte man zunächst gar nicht geregelt lernen oder professionell anwenden. Es wurde einfach gemacht. Von selbstbewussten Dilettantinnen und Dilettanten.
Das veränderte den Dilettantismus allmählich. Aus eher passiver Bewunderung wurde schöpferische Aneignung, schließlich programmatische Gestaltung. Die Antike wurde zuerst besichtigt und ausgegraben, gezeichnet, vermessen und gesammelt. Das heißt, sie wurde im großen Stil nach London verschifft, dort ausgestellt, in Sammlungssälen oder Landschaftsgärten inszeniert, aber auch kopiert. Und das bald im ganz großen Stil.
Der Keramikhersteller Josiah Wedgwood machte sich diesen Trend besonders effizient zunutze. Seine zum Teil in großen Auflagen produzierten antiken Kopien für Kamine, Drawing Rooms und Speisezimmer sind legendär. Den Bildhauer John Flaxman, der für Wedgwood Kopien nach römischen Originalen anfertigte, nannte Goethe den
Gott der Dilettanten.
Die Gründung der Society of Dilettanti hat zwei Wurzeln, beide untrennbar mit dem damaligen London verbunden. Das Phänomen der Dinner Societies und die Grand Tour.
Wie der Dilettantismus hat auch die Grand Tour eine Geschichte vor Goethe, deren Charakter anders gelagert ist. Sie geht als Institution auf die Zeit Elisabeths I. zurück. Junge Adlige wurden nach Norditalien geschickt, nicht etwa der Kunstschätze wegen, für die hat man sich noch nicht interessiert, schon gar nicht wegen der Natur, die hat man noch gefürchtet, oder der Landschaft, die war noch nicht erfunden. Das verbreitete sich alles im großen Stil erst im Windschatten des Dilettantismus. Der Norden Italiens war interessant, weil hier unterschiedliche politische Systeme, Republik, Fürstentum, Stadtstaat, Königreich, auf engem Raum zu studieren waren. Außerdem war es weit weg genug von London, sodass die angehend staatstragenden jungen Männer, es war eine Männerinstitution, amoröse Liebschaften so ausleben konnten, dass sie den heimischen Heiratsmarkt nicht störten.
Bald entstanden Dining Societies, in denen sich Grand Touristen zusammenschlossen, deren bevorzugter Gegenstand die in Rom gehegte Liebe zur antiken Kultur war und die entsprechend Aktivitäten rund um diese Kultur beförderten. Deren prominenteste war und ist bis heute die Society of Dilettanti.
Dass die Neugründung im Jahr 1734 unter dem Label Dilettanti firmiert, ist bemerkenswert. Es überführt ein italienisches Wort nonchalant in den englischen Sprachgebrauch und es erhebt die Mitglieder in den Status einer Figur, die dem Erbe der antiken Kunst gegenüber eine bestimmte Haltung einnimmt. Aus dieser Position und einem ihr entsprechenden Gestus heraus prägen die Dilettanti den Import dieser Kultur Richtung Norden.
Dilettare,
liebevoll bewundern.
Daraus wird ein schöpferisches Sich-Aneignen antiker Kunst. Das ist nicht so passiv, wie Goethe und Schiller es darstellen werden. Hier wird vielmehr ein aktives Prinzip einer positiv verstandenen Aneignung aus dem Geist der Bewunderung etabliert. Ein Prinzip, das das Jahrhundert und damit die Moderne prägen wird. Aus der demütig bewundernden Haltung der Dilettanti gegenüber der Antike wurde fast eine Art innereuropäischen Kolonialismus. Diese Dilettanten der ersten Generation, ob nun Mitglieder der Society of Dilettanti oder einer anderen Society, in irgendeiner Gesellschaft waren sie alle.
Man bedenke, 1710 gab es in London weniger als 100 Clubs. 1750 waren es schon mehr als 500. Im Jahr 1800 dann über 6000.
Diese Dilettanten des 18. Jahrhunderts transferierten Kunst, Kultur und Ideale der Antike als Klassizismus von Rom nach London. So gesehen erweist sich der programmatische Dilettantismus jener Zeit,
also bevor Goethe und Schiller ihn zum schlecht beleumundeten Gegenteil wahren Künstlertums erklärten,
als eine der schillerndsten und wichtigsten kulturellen Bewegungen des 18. Jahrhunderts. Ohne die britischen Dilettantinnen und Dilettanten der ersten Generation hätte es den Klassizismus, eine der prägenden Bewegungen der Epoche, so nicht gegeben. Mit dieser These konfrontiert, bemerkt Charles Seebeck Montefiore in einem prächtigen venezianischen Saal aus dem 18. Jahrhundert, dem prächtigsten Raum des eleganten Londoner Brooks's Club, der die Society of Dilettanti beherbergt.
I think that's right. When we were downstairs, I mentioned the influence of the.
Ich glaube schon. Ich habe den Einfluss der großen Publikationen ja schon erwähnt, die für die Menschen in Großbritannien und dann auch in Kontinentaleuropa, aber auch jenseits des Atlantik, die erste Gelegenheit boten, maßstabgetreue Zeichnungen klassischer Bauten zu sehen. Und die Kinder, wenn sie so wollen, dieser Bücher, finden sich in den Gärten dieser Zeit. Das war sehr einflussreich, nicht nur in England. Es war eine internationale Bewegung, die die ganze Welt erfasste.
It was an international movement that swept through the world.
Die Verwurzelung in der Tradition der Grand Tour, die eben auch mit amorösen Erkundungen zu tun hatte, und in der Londoner Kultur der Dinner Societies, in der Ausschweifungen mehr oder weniger kanalisiert an der Tagesordnung waren, hat quasi naturgemäß auch die Society of Dilettanti geprägt. Um diesem Image zu begegnen, wurde sie in Schüben programmatisch seriöser. Das waren jeweils Reaktionen auf Ereignisse, an denen die Öffentlichkeit in Zeitungskommentaren Anstoß nahm.
Ein frühes Lehrstück über das boulevardjournalistische Genre des Gerüchts und die wachsende Bedeutung der Presse. Exzesse wurden plötzlich beobachtet, protokolliert und öffentlich verbreitet. Das verfestigte das Image der Society als männlich, libertinäres Upper-Class-Biotop.
Um dem entgegenzuwirken, erfand sich die Gesellschaft als führende englische Institution zur Beförderung einer wissenschaftlichen Erforschung und publizistischen Erschließung der Kunst der Antike neu, finanzierte Ausgrabungen und Publikationen und wird zum wichtigen Sponsor.
Wobei wir mit dem Begriff wissenschaftlich angesichts der späteren Dilettantismus-Definitionen schon in der Bredouille sind. Es sind durchweg Dilettantinnen und Dilettanten, die hier Wissenschaft betreiben, zumal die entsprechenden Wissenschaften oft noch gar nicht als solche ausgebildet sind. Im Bereich der Kulturwissenschaften im allerweitesten Sinn gilt, erst Dilettantinnen und Dilettanten erschließen viele Felder, die später zu wissenschaftlichen Disziplinen werden. In diesen Zusammenhang gehören auch die aufwendig produzierten Prachtbände zu antiken Bauten und Kunstwerken, die man als ästhetische Archäologie bezeichnen könnte.
Sie wurden zum publizistischen Inbegriff des Dilettantismus als Haltung, wie auch zum charakteristischen Ausweis der Dilettanti als Gesellschaft. In ihrer unmittelbaren Rezeption wurden sie zudem zu Vorlage und Musterbüchern für die entstehenden Bauten des Klassizismus in und um London, bald in ganz England, in Europa, aber auch in den frisch gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika. Bis heute gilt der Klassizismus des 18. Jahrhunderts als Beginn einer amerikanischen Architektur.
Es gab dann noch einen spektakulären Fall, in dem sich einer der Dilettanti im Geist der Gesellschaft an der Wissenschaft versuchte. Richard Payne Knight, der später seine Rolle in der Kulturgeschichte vor allem als Wohltäter des British Museum sowie als Theoretiker des Pittoresken finden sollte.
Sein Porträt hängt da drüben. Er hat so viel Gutes bewirkt.
Auch sein Wirken wird neuerdings im Rahmen einer queeren Ästhetik interpretiert, vor allem seine erste Publikation.
A Discourse of the Worship of Priapus
von 1786.
Richard Payne Knight spürt in seinem ausgesprochen reich bebilderten Buch der Bedeutung antiker Phalluskulte nach,
was im puritanischen England reflexhaft heftige Angriffe provozierte. Der Vorwurf lautete, ein phallus-obsessiver Ungläubiger spielt sich als pseudowissenschaftlicher Apologet des Libertinismus auf.
Das Buch verfolgt die Idee eines kulturenübergreifend angebeteten generativen Prinzips, das seinen Ausdruck in Abbildungen des männlichen Geschlechts gefunden habe. Man kann es wohlwollend als Vorläufer späterer Ansätze interpretieren, die ein Fortbestehen heidnischer Traditionen in der christlichen Kultur erkennen, also als engagierte Arbeit eines Dilettanten, der sich wissenschaftlich geriert.
Aber das Buch gab sich eben auch bewusst voyeuristisch libertinär. Es war ein Hybrid. Einerseits gelehrte Studie in vergleichender Religionswissenschaft, die es als Fach noch nicht gab, andererseits in Sprache und Bildsprache anzügliches Bilderfutter für den Männerbund Society of Dilettanti. Richard Payne Knight verteidigte sich gegen die Vorwürfe mit der interessanten Bemerkung:
Das war nur für die Society und ein paar wirkliche Dilettanti gedacht. For a few real Dilettanti.
Was sind hier real Dilettanti? Die Mitglieder der Gesellschaft sind ja ausdrücklich nicht gemeint. Also echte Dilettanten im Zugriff auf Kunst, Welt, Wissenschaft und Publizistik? Eine Art präprofessioneller kulturwissenschaftlicher Blick?
The short answer is I don't know. We can only speculate what he means by that.
Ich weiß es nicht. Was ist ein wirklicher Dilettant? Ich würde sagen, jemand mit einer gewissen Kenntnis der klassischen Welt und der italienischen Renaissance, mit einem offenen Blick auf die Künste und mit einem fröhlichen Naturell, mit dem man gern zusammen ist. Warum aber hat Richard Payne Knight dieses Thema gewählt? Vielleicht kann man es so erklären. Das 18. Jahrhundert kannte nur wenige Beschränkungen. Da ging mehr oder weniger alles. Schauen Sie sich nur das Verhalten des Prinzregenten an.
Die Society of Dilettanti war und ist auf 60 Mitglieder begrenzt, ausschließlich Männer. Ihr derzeitiger Sekretär erwartet, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Es wird regelmäßig darüber abgestimmt, bisher immer dagegen.
Einer der Gründe dafür, dass Gesellschaften wie die Dilettanti so männerbündlerisch organisiert waren und es in vielen Fällen bis heute sind, liegt in ihrer Verwurzelung in einem libertinären Machismo begründet, der letztlich auf das Gebaren während der Grand Tour zurückgeht. Es ist diese Society's Society, die heute noch sehr lebendig ist, die auch die David Camerons und Boris Johnsons hervorbringt und befördert, aber auch viele bedeutende Karrieren gerade im Bereich der Kultur ermöglicht.
Doch die Londoner Gesellschaft, auch Politik, zeigt, dass in diesem System auch Frauen aufsteigen. Und das positiv besetzte Konzept des Dilettantismus müsste Frauen beim Einstieg in die Kunstwelt als Rezipientinnen wie als Produzentinnen, Kommentatorinnen, Multiplikatorinnen begünstigt haben. Beim Schreiben, Musizieren, Komponieren, Malen eigentlich geholfen haben. Eine der deutschen Ikonen der Malerei im Rom jener Zeit war eine Frau, Angelika Kaufmann.
Die Societies als gesellschaftliche Institutionen waren sicher keine Katalysatoren der Emanzipation und Integration von Frauen in die Kulturdiskurse. Die von ihnen beförderten Themen, Gegenstände und Praktiken, wie der Dilettantismus, dagegen womöglich schon. Die Folgen des Konzepts Dilettantismus und der Aktivitäten, die unmittelbar daraus hervorgingen, sind kaum zu überschätzen. Programmatische Dilettantinnen und Dilettanten haben in Rom gesehen und bewundert, beschrieben, gezeichnet und gesammelt.
Sammeln war einer der Aggregatzustände eines praktizierten Dilettantismus. Die erste, oft spontane Überführung einer Leidenschaft in praktisches Handeln. Gesammelt wurden Statuen, Spolien, ganze Gebäudeteile, Bilder, Zeichnungen, Pläne, Bücher. Und über diese Sammlungen und ihre Gegenstände wurde viel kommuniziert.
I think one aspect in this day of email that we tend to overlook in the 18th century.
In Zeiten von E-Mail übersehen wir schnell, wie kommunikativ das 18. Jahrhundert war. Die Menschen redeten, sie schrieben Briefe. Es ist das vielleicht am besten dokumentierte Jahrhundert überhaupt. Die Dilettanti kannten sich untereinander. Es waren einflussreiche Leute. Und sammeln war etwas Geselliges. Man hat darüber geredet, diskutiert. Wie sie sagten, sammeln ist eine Tätigkeit, die gut zu Clubs passt. Das waren Orte, an denen man sich bei gutem Essen und gutem Wein über Kunst, Künstler, Ausstellungen austauschen konnte. Und man hat sich gegenseitig besucht. Heute ist das viel schwieriger. Die Leute machen sich Sorgen wegen der Sicherheit.
Zurück in England publizieren die Grand Touristen nicht nur, schrieben, tauschten sich aus, präsentierten das Gesammelte. Sie bauten im verkleinerten Maßstab auch nach, was sie in Italien gesehen haben. Dann bauten sie drumherum die Umgebung nach, in der sie es gesehen haben, und andere Landschaften, die sie auf der Reise dorthin erlebten, etwa den vielbeschriebenen Kontrast zwischen erhabenen Alpen und schöner Campagna.
So etablierte und verbreitete sich in großer Geschwindigkeit, ganz konkret und praktisch, das Prinzip des Landschaftsgartens über ganz England. Der wird programmatisch zum zentralen neuen Medium der Aufklärung, ihrer innovativen Ästhetik und eines neuen Naturverständnisses. Pragmatisch ist der Landschaftsgarten der ersten Generation das Medium des Dilettantismus. Die Society of Dilettanti hat keine eigene Immobilie. Sie residiert zur Untermiete bei nicht minder illustren Institutionen. Was dabei als sichtbares Zeichen stets mit umzieht, sind zwei Ikonen der Kunstgeschichte, zwei Gruppenporträts von Mitgliedern der Society of Dilettanti von Joshua Reynolds. Wo sie sind, da residiert die Society of Dilettanti.
They were moved to the St. James's Club.
Seit den 1920er Jahren genossen die Dilettanti die Gastfreundschaft des St. James's Club bis 1976. Dann nahmen sie der Brooks's Club auf. Es gab einige Doppelmitgliedschaften, da lag das nah.
Der damalige Sekretär der Society,
Dilettanti is run by a permanent secretary, not by a chairman or president or anything like that.
Die Dilettanti werden von einem Sekretär geleitet.
Sorgte für den Umzug in die Räume von Brooks's in einem klassizistischen Gebäude in der St. James Street.
He told me that he was absolutely thrilled.
Der damalige Sekretär war völlig begeistert von der Idee, dass der Raum, in dem wir gerade sitzen, zwischen 1776 und 78 entstand und die Reynolds-Porträts 1777 bis 79. Er meinte, hätte man ihm 10 Millionen Pfund geboten, um für die Bilder einen Ort zu finden, der genau zur gleichen Zeit entstanden ist, er hätte gesagt, 10 Millionen Pfund reichen da nicht. Es ist schlicht unmöglich.
And this is a wonderful harmony of pictures and architecture.
Und die urbritische, immer wieder hergestellte Harmonie von Tradition und Gegenwart, für die die Londoner Clubs ebenso stehen wie die in England stets gepflegte Tradition eines selbstbewussten Dilettantismus. Unter den lebendigen Reynoldschen Gruppenporträts im Ambiente ihrer Entstehungszeit, in einem venezianisch anmutenden Saal im Zentrum Londons, sagt der amtierende Sekretär der Society of Dilettanti, Charles Seaberg Montefiore, auf die Frage, was das Verbindende der Gesellschaft von heute mit den Dilettanti von damals ist.
If I may say, it's a very good question. It's also quite a difficult question to answer.
Eine schwierige Frage. In Rom gab es die Accademia di San Luca. Auch in anderen europäischen Städten gab es vergleichbare Institutionen, aber nicht im Vereinigten Königreich. Die Dilettanti wollten das ändern. Daraus ging die Royal Academy hervor. Es wurde damals diskutiert, ob diese von den Dilettanti oder von Künstlern geleitet werden sollte. Am Ende gewannen glücklicherweise die Künstler.
And in the end, and quite rightly, the artists won. And the first president of the Royal Academy was Sir Joshua Reynolds.
Erster Präsident der Royal Academy wurde Joshua Reynolds, ein Mitglied der Dilettanti. Aber ich schweife ab. Was ist der Unterschied? Ich denke, der Fokus hat sich immer wieder verändert. Archäologische Expeditionen gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein. Aber irgendwann konnten Amateure, wie reich sie auch sein mochten, das nicht mehr leisten. Das Gesellige, da bin ich mir ganz sicher, spielte immer eine Rolle. Gutes Essen, guter Wein, gute Gespräche. Was im 20. Jahrhundert gefehlt hat, war das philanthropische Element.
In the 20th century was some element of philanthropy.
Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es wieder einen Fonds, aus dem Stipendien oder auch Ankäufe von Gemälden, Skulpturen, Kunstwerken finanziert werden.
Genauer betrachtet erweist sich der Dilettantismus also als programmatische Bewegung der Aufklärungszeit in England, als schillernde, einflussreiche, prägende Instanz an der Grenze zwischen Theorie und Praxis, Hedonismus und Philanthropie, Bewunderung und Gestaltung. In den großen Kunst- und Antikensammlungen des 18. Jahrhunderts, im Architekturstil des Klassizismus, im Palladianismus, im Gothic Revival und nicht zuletzt im neuen Medium Landschaftsgarten revolutioniert ein praktizierter, immer auch schöpferisch gewendeter, also alles andere als passiver Dilettantismus die Kultur Europas.
Ein klassischer Dilettant im Geist des 18. Jahrhunderts war William Beckford, Jahrgang 1760. Er war zunächst einmal das, was man einen typisch britischen Exzentriker nennen würde. Er hat gesammelt, er hat komponiert und geschrieben, er hat gebaut und spektakuläre Gärten angelegt. Wie Horace Walpole baute er auf seinem Landsitz an einer gotischen Illusion. Und wie dieser überführte auch er diese Illusion in eine literarische Fantasie. Ins kulturwissenschaftliche Gedächtnis hat er sich als Schöpfer von Fonthill Abbey, einem Fantasieschloss in einem Landschaftsgarten, und als Autor des Romans Vortec eingeschrieben. In einem Brief brachte er es selbst so auf den Punkt.
Ich fürchte, ich werde auf dieser Welt nie zu etwas anderem taugen, als exotische Melodien zu komponieren, Türme zu bauen, Gärten zu entwerfen, japanisches Porzellan zu sammeln und mir Reisen nach China oder auf den Mond zu erträumen.
Ein Dilettant, wie er im Buche steht.
William Beckfords Wohnhaus Fonthill Abbey war berühmt für seinen auffällig hohen Turm. Der stürzte aufgrund baulicher Mängel mehrfach ein. So wurde Fontenelle Abbey zu einem besonderen Dokument, ja zu einem Symbol des Dilettantismus. Zum Denkmal architektonischer Ambition in Verbindung mit dem Bedürfnis nach Wirkung bei gleichzeitigem Mangel an architektonischer Fachkenntnis. Den dritten, endgültigen Einsturz am 21. Dezember 1825, der auch einen guten Teil des Hauptgebäudes zerstörte, beschrieb ein Augenzeuge so.
Die Art und Weise, in der er fiel, war schön. Erst sank er langsam senkrecht, dann platzte alles auseinander und breitete sich nach allen Seiten über die Dächer aus.
Der Einsturz eines Wohnhauses wird hier nicht als Unglück wahrgenommen, sondern als Event. Als Effekt, die Vollendung der Unvollkommenheit des Werks eines Dilettanten als performatives Ereignis. So wird der Einsturz von William Beckfords Turm zur Metapher für das Ende des alten Konzepts des Dilettantismus. Für den Übergang von einer Idee der schöpferischen Aneignung zu Goethes und Schillers Negativdefinition des Nicht-Künstlerischen, dann des Nicht-Wissenschaftlichen, schließlich des Nicht-Fachmännischen.
Vom Nutzen und Nachteil des Dilettantismus für die Künste. Ein Feature von Hans von Trotha. Es sprachen Cornelia Schönwald, Rosario Bohner und Olaf Öllström. Ton Ralf Perz. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Martin Hartwig.